SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Der weltweite Waffenhandel wird erstmals vertraglich geregelt. Hilfsorganisationen sprechen von einem Papier, das Leben retten wird.
This is an amazing piece of paper, because this is a piece of paper that has the power to save lives and protect people.
10 Jahre nach dem Tsunami. Die Fischer betreiben nun auch Forstwirtschaft und sind reicher, aber nicht glücklicher. Die Reportage. Und um 13 Uhr Best-of-Tagesgespräch 2014. Heute mit dem Historiker über die Schweiz im Ersten Weltkrieg.
Die Begeisterung für den Krieg war am Anfang da, aber hat dann sicher nicht 4 Jahre angedauert.
Schon 3 Monate nach Kriegsausbruch war die Schweiz kriegsmüde, sagt Georg Kreis in der Tagesgesprächwiederholung um 1. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
Das erste internationale Waffenhandelsabkommen tritt heute in Kraft. Es soll vor allem den Verkauf konventioneller Waffen in Länder unterbinden, wo sie missbraucht werden könnten, etwa für Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Regeln gelten für jegliche Waffen von Kampfflugzeugen und Panzern bis hin zu Kleinwaffen und Munition. Die UNO-Vollversammlung hatte das Waffenhandelsabkommen Anfang April 2013 mit großer Mehrheit verabschiedet. Die Schweiz stimmte der Ratifizierung im Herbst zu. In einem Vorort von St. Louis im US-Bundesstaat Missouri soll die Polizei erneut einen jungen Schwarzen erschossen haben. Der 18-Jährige habe bei einer Routinekontrolle eine Waffe gezogen und auf die Beamten gerichtet, meldet die Polizei. Ein Beamter habe in Notwehr gehandelt und mehrere Schüsse abgegeben. In der Nähe, im Ort Ferguson, war im August ein unbewaffneter schwarzer Teenager von der Polizei erschossen worden. Der Fall hat in den USA Massendemonstrationen ausgelöst. Auch der aktuelle Fall sorgt für Proteste. Am Tatort hätten sich mehrere Dutzend Menschen versammelt, berichten US-Medien. Der Präsident der SVP des Kantons Zug ist verhaftet worden, weil er verdächtigt wird, ein Sexualdelikt begangen zu haben. Dieses soll nach der Landammann-Feier am letzten Samstag geschehen sein. Das mutmaßliche Opfer erstattete keine Anzeige. Allerdings wurden die Strafverfolgungsbehörden vom Spital informiert, dass die Frau untersucht hatte. Die Information sei erfolgt, weil es sich um ein Offizialdelikt handeln könnte. Das erklärt eine Sprecherin der Strafverfolgungsbehörden gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Die Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Schweizer Cembra Moneybank gerügt. Die Bank habe einen Kreditvermittler jahrelang widerrechtlich mit Zehntausenden Kundendaten versorgt. Daten von Leuten, die bei der Konkurrenz waren und die man abwerben wollte. Damit habe die Cembra Moneybank Bestimmungen signifikant verletzt, hält die FINMA fest. Auf weitere Maßnahmen gegen die Bank verzichtet die FINMA aber. In Irak sind bei mehreren Anschlägen mehr als 40 Personen getötet worden. Nördlich der Hauptstadt Bagdad in Bakuba zündeten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat mehrere Sprengsätze. 3 kurdische Peschmerga-Kämpfer und 3 Zivilisten kamen ums Leben. Bei anschließenden Gefechten seien 18 IS-Milizionäre getötet worden, sagte ein irakischer Sicherheitsbeamter. Und im Süden Bagdads starben 24 Menschen bei einem Selbstmordanschlag auf einen Armeestützpunkt. Mehr als 30 Personen wurden verletzt, wie eine irakische Nachrichtenseite berichtete. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat einen neuen Verteidigungsminister ernannt, Gen Nakatani. Er hatte das Amt schon einmal inne. Der alte Verteidigungsminister war in Verdacht geraten, in eine Finanzaffäre verwickelt zu sein. Zuvor war Ministerpräsident Abe vom Parlament wiedergewählt worden. Das Wetter, heute scheint trotz ausgedehnten Wolkenfeldern meist die Sonne bei rund 8 Grad. Morgen fällt zunächst Regen, oberhalb von 1000 Metern Schnee. In der zweiten Tageshälfte gibt es einzelne Schauer mit Schnee bis 500 Meter. Die Temperatur steigt auf maximal 6 Grad. Im Süden ist es heute teils und morgen ziemlich sonnig bei 10 Grad.
So geht es im Rendezvous weiter. Wenn der internationale Waffenhandel geregelt wird, wird die Welt wirklich friedlicher.
Es geht vor allem darum, dass der Schwarzhandel eingeschränkt werden soll. Der legale Handel wird sich wahrscheinlich nicht groß verändern,
sagt der Schweizer Unterhändler. Das Weihnachtsgeschenk im Trend. Computerspiele, eine blühende Branche. Und diese Geschichte darf nicht fehlen. Die Geschichte begann so vor gar nicht so langer Zeit in der Schweiz.
Ich bin Marie und da. Ich bin Josef. Das darf nicht wahr sein. Das geht's ja nicht.
Ja.
Die Geschichte von Maria und Josef im Jahr 2014. Für praktisch jeden Handel, von Bananen bis Dinosaurierknochen, gibt es seit langem weltweit gültige Regeln, außer für den Handel mit Waffen. Das ändert jetzt, denn heute tritt das erste internationale Waffenhandelsabkommen in Kraft. Ein historischer Moment, zweifellos. Doch das Abkommen ist nicht perfekt, auch weil es nur 60 Staaten ratifiziert haben. Fredrik Steiger.
Die Zahl, die Amnesty International nennt, ist plakativ und unmöglich zu überprüfen. Mit den Waffen, die jedes Jahr hergestellt werden, ließe sich, so die Menschenrechtsorganisation, jeder Mensch auf der Erde gleich zweimal töten. Wie dem auch sei, der Waffenimport und Export ist global betrachtet ein 100-Milliarden-Geschäft. Ein Geschäft, das bisher keinerlei UNO-Recht unterstand, das international gar nicht reguliert war. Von nun an ist das anders. Heute tritt das UNO-Waffenhandelsabkommen in Kraft. Manche sprechen von einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk. Für US-Außenminister John Kerry ist es ein historischer Moment.
We make the world a safer place. This treaty is a significant step in that effort.
Das Abkommen sei ein großer Schritt auf dem Weg, die Welt sicherer zu machen. Anna MacDonald vom Hilfswerk Oxfam spricht von einem Stück Papier, das Menschenleben retten werde.
This is an amazing piece of paper, because this is a piece of paper that has the power to save lives and protect people.
Mehr als 10 Jahre dauerten die Verhandlungen, zuweilen steckten sie in der Sackgasse, doch im April 2013 konnte endlich das Abkommen unterzeichnet werden.
It's the first treaty to regulate the trade in conventional arms, the guns, bullets, battleships.
Es brauche diesen Vertrag, der verhindere, dass Menschenrechtsverbrecher an Waffen gelangten. Auch Menschenrechtsorganisationen, das IKRK und die Schweizer Regierung gehörten zu den engagierten Fürsprechern. Erwin Bollinger vom Staatssekretariat für Wirtschaft, der für die Schweiz verhandelt hat.
Wenn man sieht, wie lange diese Verhandlungen gedauert haben und seit wann es erste Bestrebungen gegeben hat auf Stufe der UNO, ist dieses Abkommen tatsächlich historisch und ein großer Durchbruch.
National- und Ständerat haben das Abkommen inzwischen gut geheißen. Im Januar läuft die Referendumsfrist aus, dann wird auch die Schweiz es zügig ratifizieren. Weil im Waffengeschäft Vertrauen naiv und Kontrolle entscheidend ist, braucht das Abkommen einen Überwachungsmechanismus. Gefordert sind zunächst die Staaten selber.
Ein wichtiger Teil wird sein, wie die Länder dieses Abkommen umsetzen werden. Sie werden verpflichtet, nationale Kontrollinstanzen aufzubauen, eine nationale Gesetzgebung zu erlassen. Das haben noch nicht alle Staaten.
Jeder Unterzeichnerstaat muss künftig der UNO und damit der Weltöffentlichkeit jährlich Rechenschaft darüber ablegen, welche Waffengeschäfte er zugelassen hat. Wer das Abkommen nicht respektiert hat, muss sich erklären und gerät politisch unter Druck. Doch auch der Schweizer Unterhändler Bollinger räumt ein, das Abkommen ist ein Kompromiss. Andernfalls wäre es unmöglich gewesen, so viele Länder, darunter die lange Zeit zaudernden USA, an Bord zu holen.
Es geht vor allem darum, dass eben der Schwarzhandel, der Grauhandel nicht mehr möglich oder eingeschränkt werden soll. Der legale Handel, der wird sich wahrscheinlich nicht groß verändern.
Mit einem richtiggehenden Einbruch der Waffenexporte ist also nicht zu rechnen. Weder die großen Rüstungsschmieden der Welt müssen bangen, noch die Schweizer Hersteller, die international gesehen Zwerge sind.
Das erste internationale Waffenhandelsabkommen sei zwar sehr wichtig, aber doch insgesamt ein Kompromiss, sagt also der Schweizer Unterhändler. Frage darum an unseren diplomatischen Korrespondenten, Fredrik Steiger. Inwiefern ist das Abkommen ein Kompromiss?
Der Hauptgrund ist, dass das Abkommen nicht grundsätzlich Waffenexporte an Länder verbietet, die Menschenrechte verletzen, sondern nur an Länder, die mit genau diesen Waffen Menschenrechte verletzen. Konkret kann das zum Beispiel bedeuten, dass Lieferungen von Panzern oder Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien völlig legal bleiben, denn Saudi-Arabien verletzt ja die Menschenrechte nicht mit diesen Kampfflugzeugen. Hingegen Waffenlieferungen, Flugzeuglieferungen an das syrische Regime oder an den sogenannten Islamischen Staat sind verboten, denn diese Akteure verletzen die Menschenrechte genau mit diesen Waffen, also eben mit Flugzeugen oder auch mit Raketen oder Chemiewaffen, was immer.
Also jetzt gerade das Beispiel mit Syrien, Waffen nach Syrien liefern soll illegal werden oder illegal sein. Gleichzeitig hört man ja, dass Iran und Russland Waffen an das Assad-Regime liefern. Klingt jetzt nach einem Widerspruch.
Es ist ein Widerspruch, aber der lässt sich auflösen. Der Hintergrund ist der, dass bedauerlicherweise das UNO-Waffenhandelsabkommen nicht wirklich umfassend ist, dass etliche Länder es eben nicht unterzeichnet haben, darunter wichtige Waffenexporteure wie Russland, China, andere Länder, Nordkorea, Pakistan, Iran beispielsweise. Und diese Länder fühlen sich natürlich nicht wirklich an dieses Abkommen gebunden, obschon es ein UNO-Abkommen ist. Und diese Länder, nehme ich an, werden weiterhin Waffen liefern, auch an Orte, an Akteure, wo das eigentlich durch das Abkommen verboten wäre.
Und wie viel ist das Abkommen unter diesen Umständen dann überhaupt noch wert?
Es ist sicher weniger wert, als es wert sein müsste. Auf der anderen Seite muss man sagen, zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte der UNO ist überhaupt ein solches Abkommen unterzeichnet worden. Das erklärt auch die Erleichterung von Menschenrechtsorganisationen, von Organisationen wie dem IKRK, die sagen, das Abkommen ist nicht perfekt, aber es ist ein erster wichtiger Schritt auf einem allerdings langen Weg.
Wie stark schmerzt es eigentlich die großen Rüstungsexporteure? Also wie stark schmerzt es sie wirtschaftlich, wenn sie an gewisse Gruppierungen oder Regierungen nicht mehr liefern dürfen?
Vermutlich nicht allzu sehr, denn die wirklich großen Lieferungen von teuren Waffen, ich denke an hochgezüchtete Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Raketensysteme, die gehen ja mehrheitlich nicht zu dubiosen Milizen oder zu Potentatenstaaten, die gehen an auch künftig legale Abnehmer. Und wenn dem nicht so wäre, dann muss man annehmen, dann hätten auch die wichtigen Rüstungsexporteure wie die USA, der wichtigste Rüstungsexporteur mit großem Abstand, dann hätten auch Großbritannien, Frankreich oder Deutschland das Abkommen wohl nicht unterzeichnet.
Sagt Fredrik Steiger, unser Mann für Fragen der globalen Sicherheit. Die 30 Meter hohe Welle, Menschen, die um ihr Leben rennen, danach Trümmer überall. An diese Bilder erinnern wir uns. Am Stephanstag vor 10 Jahren bebte es unter dem Meeresboden vor der indonesischen Insel Sumatra. Der darauf folgende Tsunami donnerte mit verheerender Wucht über die Ufer des Indischen Ozeans. 230.000 Menschen starben. Den Überlebenden half damals auch die Schweiz, unter anderem in Thailand. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, die DEZA, konzentrierte sich dabei auf die Inseln vor dem Festland, dort, wo Fischer durch die Katastrophe in ihrer Existenz bedroht waren. Wie sieht es dort heute aus, 10 Jahre später? Ostasien-Korrespondent Urs Morf war vor Ort.
Mit sicherer Hand steuert Pi Dam sein Holzboot mit dem elegant aufsteigenden Bugschnabel an das massive Eisenbetonpier von Muang Mai auf der Insel Kokokau. Hier hat der Tsunami vor 10 Jahren alles kurz und klein geschlagen. Den Steg von der Anlegestelle zum Ufer, die 16 hölzernen Pfahlbauten des Fischerdörfchens, sämtliche Holzboote und auch Fischreusen und Krabben fallen. Nur wie durch ein Wunder ist hier damals niemand ums Leben gekommen. In Muang Mai hat die DEZA bald nach der Katastrophe mit einem ihrer Soforthilfe- und Wiederaufbauprojekte begonnen. Und deshalb kann Pi Dam, der Fischer mit dem von der Tropensonne fast schwarz gegerbten Gesicht, jetzt zu einem schmucken neuen Häuschen in sicherer Höhe über dem Ufer führen und feststellen: Uns geht es heute viel besser als vor dem Tsunami. Denn die Schweizer haben uns sofort Holz für neue Boote gebracht und dann neue Häuser gebaut. Deshalb konnten wir weiter hier leben und arbeiten, aber eben sogar noch besser als vorher. Der Fischer deutet zu einer überdachten und auf 3 Seiten für den kühlenden Wind offenen Halle hinüber und erklärt: Vor allem haben die Schweizer uns auch diese Versammlungshalle da gebaut. Dort kommt jetzt das ganze Dorf jede Woche zusammen und diskutiert neue Ideen und Pläne. Und so kommt es, dass wir hier heute nicht mehr nur Fische und Krabben fangen und verkaufen, sondern auch Waldwirtschaft betreiben. Die Dorfbewohner haben gemeinsam die Hügelabhänge aufgeforstet und mit Bewilligung der Behörden auch kleine Plantagen mit Kautschukbäumen, Öl und Kokospalmen angelegt. Der Verkauf von Rohgummi, Palmöl und Kokosfleisch bringt dem Dorf einen willkommenen Zusatzverdienst. Satellitenfernsehantennen, Motorräder und teils sogar Autos vor den 16 von der DEZA gebauten Häuschen zeugen von neuem Wohlstand. Auch Tipp, die Ehefrau von Pidam, sagt, die neuen Häuser, Fernsehen, Autos, das sei natürlich schon toll. Doch nach einer kurzen Denkpause fügt sie an, eigentlich sei aber der alte Lebensstil in den Holzhütten auf Pfählen am Ufer unten, Wand an Wand gebaut, doch besser gewesen. Wir haben zwar sehr eng aufeinander gelebt, aber wir waren auch sozialer. Man konnte den Nachbarn durch die Wand hindurch zurufen, zum Beispiel, wenn man mit Kochen fertig war, aber auch, wenn man einmal Hilfe brauchte. Das vermisse sie heute manchmal, sagt die Fischersfrau. Eine halbe Bootsfahrtstunde entfernt auf der Nachbarinsel Koh Breton im Dorf Tungdap. Dort sitzt vor einer Holzhütte Frau Si und hütet einen Enkel. Frau Si sagt, den Tod von mehreren Familienangehörigen habe sie in den vergangenen 10 Jahren verkraftet. Dann fügt sie mit verlegenem Lachen an. Aber es geht uns hier viel schlechter als vor dem Tsunami. Das Schlimmste ist, dass wir die Kinder jeden Tag zur Schule am anderen Ende der Insel, die Älteren sogar aufs Festland hinüberbringen müssen. Die DEZA habe zwar nach dem Tsunami die Dorfschule von Tungdap wieder aufgebaut, sagt Frau Si, aber seither haben wir zwar wieder eine Schule, aber keinen Lehrer. Denn damit der Staat einen Lehrer herschicken würde, müssten im Dorf mindestens 40 schulpflichtige Kinder leben. Seit dem Tsunami seien es aber nur noch ein knappes Dutzend. Frau Si nimmt die DEZA dennoch in Schutz. Diese habe gar keine Schuld an dem paradoxen Zustand. Denn der Tsunami habe nur eine Entwicklung beschleunigt, die schon lange vor der Katastrophe eingesetzt habe. Die reicheren Dorfbewohner hätten bereits zuvor begonnen, auf dem Festland drüben Grundstücke zu kaufen und darauf Häuser zu bauen. Und anschließend an die vorübergehende Gesamtevakuation nach dem Tsunami seien diese Familien trotz der Hilfe der DEZA eben nicht nach Tungdap zurückgekehrt. Das bittere Fazit von Frau Si: Heute lebt nur noch das Dutzend Familien hier in Tungdap, das sich drüben auf dem Festland keinen Grundbesitz leisten kann. Und in nochmals ein paar Jahren wird das Dorf vielleicht gar keine Bewohner mehr haben. Diesen Trend habe auch die DEZA mit ihrer Hilfe nicht umkehren können.
Urs Morf, der Tsunami und seine Folgen, dazu haben wir für Sie auf srf.ch/news ein Dossier zusammengestellt, das mit Infos und Bildern nur so gespickt ist. Unter anderem finden Sie dort den Augenzeugenbericht eines Ehepaars, das kurz vor der Welle noch im Meer am Schnorcheln war. Rendezvous, es ist 12:12. Haben Sie Ihren Kindern ein neues Computerspiel zu Weihnachten gekauft? Dann folgen Sie dem neuen Trend. Computer- und Videospiele spülen bald mehr Geld in die Kassen der Unterhaltungsbranche als Filme. Rund 80 Milliarden Dollar wird die Spielebranche dieses Jahr verdienen. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
«40.000 Fans treiben ihre Idole im WM-Stadion von Seoul zu Höchstleistungen an. Millionen fiebern zu Hause weltweit am Computer mit. Zwei Fünfer-Teams spielen um den Weltmeistertitel. Ein Riesenspektakel, aufgeführt in einem Fußballstadion. Die Sportart? Das Kampfspiel League of Legends. Ein Computerspiel.» Solche Großanlässe zeigen, dass Games längst zu einem eigenen Zweig der Unterhaltungsindustrie geworden sind. Doch der Siegeszug der Computerspiele ist nicht immer mit Pomp und Getöse begleitet. Immer mehr Menschen spielen im Privaten, am PC, an der Konsole, auf dem Tablet oder Handy und sie sind bereit, für diese Spiele Geld auszugeben. Das steigende Interesse rühre unter anderem daher, dass das Spielerlebnis auf klassischen Geräten wie dem PC oder den Spielkonsolen immer besser werde, sagt Patrick Balcani, der die Spielindustrie für das Beratungsunternehmen PwC beobachtet.
Diese ermöglichen nun neue Anwendungen, als Beispiel sogenannte Virtual Reality-Anwendungen. Gleichzeitig ermöglicht sie aber auch die verstärkte Einbindung von Social Media Elementen. Das heißt, die Spieler können Informationen auf einer Plattform veröffentlichen und teilen mit Kollegen.
Es ist gerade dieses soziale Element, das Anziehungskraft schafft. Man kann übers Internet mit anderen spielen oder sich über Spiele austauschen. Über Smartphones und Tablets werden Millionen von Menschen zum Spielen verleitet, die sich bisher wenig für Computerspiele interessiert haben. So ist heute bereits die Hälfte aller Spieler über 30 Jahre alt, mehr als ein Drittel sind Frauen. Gegen 80 Milliarden Dollar werden in diesem Jahr mit Computerspielen umgesetzt. Bis 2017 sollen es laut Branchenbeobachtern schon über 100 Milliarden sein. Entsprechend viel Aufwand haben die großen Entwickler in den letzten Jahren betrieben, um Spieler zu begeistern. James. He's a good kid. Oh my God! Okay, let's bounce. Grand Theft Auto V, das teuerste Spiel aller Zeiten, hat die Entwickler über 250 Millionen Dollar gekostet. Doch trotz dieses riesigen Aufwandes führen ein Jahr später bereits wieder andere Spiele die Verkaufsrangliste an. Ballerspiele wie Call of Duty oder Destiny, aber auch der Dauerbrenner Super Mario. Es herrsche ein brutaler Verdrängungswettbewerb, sagt Christian Fröhlich, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank.
Ich denke, es ist halt einfach Ausdruck davon, dass es sehr kompetitiv ist, oder dass viele mit guten Apps, mit guten Games in den Markt drängen.
Und oft stecken die Entwickler viel Geld in ein spektakuläres Spiel, das dann beim Publikum floppt. Es ist nicht einfach, in dieser Branche langfristig Gewinne zu erzielen. Am erfolgreichsten wirtschaften Spieleentwickler, die Spieler mit laufenden Erneuerungen an sich binden können. Wie Activision Blizzard, für dessen World of Warcraft gegen 7,5 Millionen Spieler monatlich Gebühren zahlen. Doch auch Letztere müssen sich Gedanken machen. Während der Absatz der Spielkonsolen noch einigermaßen konstant ist, werden immer weniger PC verkauft. Das größte Wachstum findet im mobilen Bereich statt, aber die meisten Spiele für Smartphones oder Tablets sind gratis zu haben. Es ist deshalb schwierig, damit Geld zu verdienen, sagt Patrick Balcani.
Sie bezahlen eigentlich nur, wenn sie einen sogenannten zusätzlichen Nutzen haben möchte, dass die Wartezeit verkürzt wird oder ein zusätzliches Leben.
Also kleine virtuelle Extras, die es den Spielern erlauben, im Spiel schneller voranzukommen. Nur gerade 2-3% der Spieler sind bereit, dafür zu bezahlen. Man muss also viele Menschen begeistern, um überhaupt Geld einzunehmen. Die Hersteller schielen deshalb nach Asien.
Indien, China, Indonesien, wachsende enorme Bevölkerung, sehr eine junge Bevölkerung. Die Penetration des Smartphones ist laufend am Fortschreiten, also ein Riesenmarkt.
Hunderte Millionen Menschen also, die erst jetzt das Spielen auf dem Handy entdecken und die es für sich zu gewinnen gilt. Welche Spieleentwickler und welche Games sich in diesem Umfeld werden durchsetzen können, wird man erst in einigen Jahren sehen. Doch eines ist klar, die Begeisterung für elektronische Spiele wird weiter wachsen.
Maria und Josef im Jahr Null. Diese Geschichte kennen wir und an sie erinnern sich heute viele von uns am Heiligen Abend. Doch wer sind Maria und Josef im Jahr 2014? Was ist ihre Geschichte? Das wollte Inlandredaktor Peter Maurer wissen. Im Schweizerischen elektronischen Telefonbuch sind über 150 Paare mit Vornamen Josef und Maria aufgeführt. Peter Maurer machte sich auf nach Basel ins Gundeli-Quartier zu Maria und Josef Allensbach.
Maria, die hat immer für alles eine Lösung. Ja.
Er ist sehr beständig und zuverlässig. Und das schätze ich.
Maria über Josef und Josef über Maria. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein junger Bündner Schulmeister wurde in Basel und da selbst singen wollte, Bass, im Kirchenchor Don Bosco. Und da war diese junge Frau, Sopran, man hat gesungen, sich gesehen, getroffen, gegrüßt
Wie mit anderen auch, hat man da einander Grüezi gesagt.
Ja, ich bin Marie und auch. Ich bin der Josef, ich sage, es darf nicht wahr sein. Das gibt's ja nicht.
Ja, es ist einfach so gewesen. Sie hat Maria geheißen und ich zufälligerweise Josef. Aber also, dort hat man also noch nicht so weit gedacht, dass das je nach einmal eine ernste Sache werden würde. Nicht? Also.
Und dann ist es halt eine Wort, eine ernste Sache. Das hat halt dann gefunkt.
Seit 52 Jahren sind sie verheiratet. 4 Kinder, 3 von ihnen wohnen im gleichen Mehrfamilienhaus wie die Eltern. Das Haus hat man gemeinsam gekauft. Familie ist wichtig, nicht nur an Weihnachten, für Maria und Josef. Wieso gerade diese Vornamen?
Mein Vater war sehr ein frommer Mann. Und hat Maria verehrt. Und wegen dem heisse ich wahrscheinlich Maria.
Und Josefs Vater hat auch schon Josef geheißen und im Stammbaum sei immer mal wieder ein Josef aufgetaucht. Josef ist 78, Maria 74-jährig. Katholisch. Sind Sie auch fromm?
Nein, nein. Also fromm bin ich eigentlich nicht da.
Ich gehe zwar in die Kirche, und zwar, ich mache das so, wenn es Predigt ist und es interessiert mich nicht, dann kann ich Probleme lösen im Kopf. Ja, dann nütze ich Zeit. Dann kann ich wunderbar abschalten.
Woran glauben denn Maria und Josef?
Ja, an Gott schon. Aber.
Es geht eine höhere Macht. Aber wie die aussieht, ob die jetzt wirklich so aussieht, wie sie uns das erzählt haben als Kinder, das glaube ich nicht ganz.
Wenn Sie auf Kirchen ansprechen, dann muss ich sagen, es ist mir da zu viel Hierarchie in dieser Kirche. Nicht? Also, ja, von dem muss man sich ein bisschen distanzieren.
Josef. Der Bedächtige, mitunter ein skeptischer Blick, kein Blender, keiner, der dreinfährt, einst ein passionierter Segelflieger, ein Bodenständiger mit der Freiheit am Himmel.
Das ist immer ein bisschen Illusion, man sei frei.
Man müsse sich an vieles halten dort oben, aber...
Man hat dann vieles vergessen, wenn man mal in der Luft ist.
Wer ist eigentlich dieser Josef?
Ja, mein Josef oder der andere Josef, der wo in der Krippe steht.
Der im Stall, der Josef, der immer irgendwie im Schatten von Maria steht. Josef, das unbekannte Wesen.
Ja, das ist er auch. Das stimmt ja auch.
Ich habe mich noch nie darauf konzentriert zu schauen, bei der Krippendarstellung, wo der Josef steht. Das ist jetzt für mich eine völlig Randfigur.
Maria. Die quirlige, schalkenden Augen im Büro hat sie gearbeitet, jahrzehntelang Schwimmunterricht erteilt, töpfern, malen, nähen. Maria, sagt Josef, sei etwas Besonderes, habe viele Qualitäten.
Ihre Gewissenhaftigkeit, ihr Familiensinn, ihr Einstehen für etwas.
Maria schaut Josef an, lächelt und ergänzt.
Und sich durchsetzen, wenn es nötig ist.
Sich durchsetzen, das hat Maria ihren Kindern gelehrt. Auch dem ältesten Sohn Albin, mittlerweile 52. Er ist Autist. Auch ihm hat sie seins gesagt.
Setz sie durch. Und dann hat er auch mitspielen. Er wollte shooten. Zuerst hat man halt, wenn er behindert ist, ja, ist ein bisschen anders. Ja, ja nicht. Und das hat dann geklappt.
Was da manchmal gepredigt werde, sagt Maria, von wegen, wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere hin, von dem hält sie nichts.
Wenn man eine kriegt und dann soll man noch die andere anheben, das sehe ich nicht ein. Das muss man da schon sagen, nein, danke, so nicht mit mir.
Die Geschichte von Maria und Josef im richtigen Leben im Jahre 2014 nach Christi Geburt.
Also ich denke, wir haben die über die gleichen Köpfe, nicht?
Ja. Ach, die Köpfe haben wir beide.
Ja.
Ja. Und das ist auch gut so. Es muss so sein.
Peter Maurer zu Besuch bei Josef und Maria. Gleich eins, und hier gibt es bis zum Jahresende Best of Tagesgespräch 2014. Heute mit dem Historiker Georg Kreis zum Ersten Weltkrieg auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Das erste internationale Waffenhandelsabkommen tritt heute in Kraft. Es war Anfang April 2013 von der UNO-Vollversammlung verabschiedet worden. Die Schweiz stimmte der Ratifizierung im Herbst zu. Im US-Bundesstaat Missouri hat die Polizei erneut einen jungen Schwarzen erschossen, angeblich aus Notwehr. Der 18-Jährige habe bei einer Routinekontrolle eine Waffe gezogen und auf die Beamten gerichtet, meldet die Polizei. Der Präsident der SVP des Kantons Zug ist verhaftet worden, weil er verdächtigt wird, ein Sexualdelikt begangen zu haben. Informiert wurden die Strafverfolgungsbehörden vom Spital, das die Frau untersucht hatte. Das Opfer selbst hatte keine Anzeige erstattet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.